Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik mit Tess Kadiri.
Herzlich willkommen auf unserem auditiven Clubsofa. Ich freue mich, dass ich euch wieder begrüßen darf als eure Moderatorin Tesnin Kadiri. Ihr hört mich hier jeden Freitag als Moderatorin des Turi 2 Podcasts. Und in dieser Woche hört ihr mit mir einen Gast aus der Turi 2 Redaktion, wie immer. Und es ist auch eine gewohnte Stimme. Das ist wieder der Chefredakteur Markus Tranto. Hi Markus.
Grüß dich, Tess. Hi, schön wieder dabei zu sein.
Markus, ich versuche das jetzt mal auf die Landsart. Ich habe nämlich einen anderen Markus mir ein bisschen zu Herzen genommen, habe die neue Folge des Podcasts gehört und deswegen habe ich Bock, dich jetzt einmal mal zu fragen, wo erreiche ich dich gerade, Markus?
Am heimischen Schreibtisch mit Blick auf den Lübecker Himmel, der strahlend blau ist heute, mit richtig viel Sonne. Es ist eigentlich ein bisschen schade, morgen am Wochenende ist es bei uns wieder grau und so. Deswegen ist es ein bisschen schade eigentlich, dass ich jetzt hier sitzen muss.
Schön. Ich grüße euch übrigens wie immer aus Bonn, der, ich sage das jedes Mal, ich betone es immer, der schönsten Stadt Deutschlands, wirklich Hauptstadt der Herzen, aber leider auch der Stadt mit dem hässlichsten, kältesten, dunkelsten, grausten Januar der Welt. Also ich find's schlimm. Schnee gibt's hier trotzdem nicht und es ist einfach kacke. Deswegen, hallo Markus, ich hoffe, du und unsere prominente Gästin in dieser Woche können meine Stimmung, meine Laune ein bisschen aufmuntern, aufheitern. Ich glaube aber, das wird auch so sein. Diese Gästin macht, glaube ich, die witzigsten Instagram-Stories in meinem Feed. Sie ist eine super coole Podcast-Moderatorin und ich freue mich einfach, sie heute hier begrüßen zu dürfen. Hallo Jasmin Polat.
Hallo Tess, der Pressure ist jetzt aber on. Ich muss deinen Tag versüßen. Ich gebe mir Mühe.
Mega cool, dass du dich dazu bereit erklärt hast, es ein bisschen früher zu machen. Ich stelle dich, Jasmin, deswegen erstmal kurz unseren ZuhörerInnen vor. Nach dem Abi fing für dich alles in Berlin an, wo du erstmal Islamwissenschaften studiert hast und dann nach einem 5-monatigen Praktikum beim Tagesspiegel von 2017 bis 2019 als Redakteurin für Features und Stories bei Watson.de tätig gewesen bist. 2018 wurdest du dann vom Medienmagazin in die Top 30 unter 30 Liste gewählt. Ziemlich cool. Wie hat es sich für dich angefühlt, diesen JournalistInnenpreis zu bekommen?
Das war tatsächlich sehr, sehr schön und surreal natürlich. Ich muss sagen, als ich da war, ich erinnere mich noch, das war in Frankfurt. Und ich hatte das Gefühl die ganze Zeit, ich bin irgendwie so aus Zufall da gelandet und hatte so dieses berühmte Imposter-Syndrom. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob man das kennt. Also, dass man wirklich so denkt, okay, was mache ich hier? Hier sind so viele schlaue, kluge Leute. Was wollen die mit mir? Und ich weiß noch, ich war hochschwanger da und habe bei der Vorstellungsrunde auf jeden Fall auch irgendeinen peinlichen Witz gemacht und wollte damit einfach überspielen, eben, dass ich dieses Gefühl hatte. Aber es ist natürlich eine super coole Sache. Es hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, muss ich sagen. Und ja, ich habe es auch immer noch auf meinem Twitter-Profil angeheftet. Von daher.
Ausschlachten, bis es nicht mehr geht.
Genau. Ich schlachte das aus, bis es nicht mehr geht. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine anderen Tweets, die ich gerade gut anhängen kann. Deswegen, ich lasse es noch mal ein bisschen oben auf jeden Fall.
Als Journalistin und Autorin für zahlreiche Medien bist du seitdem weiterhin unterwegs. Zum Beispiel für die Taz, Edition F und Zeit Campus. Und seit März 2021 moderierst du den Spotify Originals Podcast FOMO. Was habe ich heute verpasst? Da berichtest du täglich über alle News aus dem Netz, von Popkultur bis Politik. Und manchmal schreibst du dann Artikel, bei Edition F zum Beispiel, in denen geht es dann um Beautyfilter. Und warum die Teufelshörner, du die unbedingt behalten möchtest. Also ein sehr bunter thematischer Mix, muss man sagen. Vom islamwissenschaftlichen Studium bis hin zu Beautyfiltern. Und da frage ich mich so ein bisschen, was gibst du denn an als Fokus? Also für so, wenn du einen Steckbrief hast oder wenn du mit potenziellen ArbeitgeberInnen sprichst, was ist so deine journalistische, thematische Ausrichtung?
Ja, die Frage kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ich muss dir sagen, die begleitet mich von Anfang an und es ist für mich super schwierig zu beantworten, weil mich wirklich ganz viel interessiert und ich würde mir jetzt auch nicht rausnehmen, mich irgendwo als Expertin irgendwie zu bezeichnen. Stopp, mich muss ich nicht gendern, ich bin eine Expertin. aber ich habe es auch ehrlich gesagt aufgegeben und ich hoffe einfach, dass ich das irgendwann nicht mehr muss. Also, dass man so sagen muss, ich mache oder kümmere mich vor allem um diese Themen, weil ich bin gar nicht sicher, ob das wirklich noch so zielführend ist. ist im Journalismus von heute, ob es das noch so wirklich braucht oder ob nicht der Blick auf ein Thema oder die Fähigkeit zu analysieren oder zu erzählen, ne? Also ob nicht der Point of View etwas ist, den man in Zukunft einkauft, als wirklich eine Expertise in einem bestimmten Thema. Also von daher hoffe ich einfach, dass es untergeht, ich es nicht mehr angeben muss oder mich niemand mehr fragt, aber wenn ich das bezeichnen müsste, würde ich sagen Popkultur bis Politik, also genauso wie der FOMO-Podcast ausgelegt ist. Und jemand hat mal zu mir gesagt, dass ich random sei. Das finde ich eigentlich ganz hilfreich im Journalismus, ehrlich gesagt, weil dass man mich jetzt nicht sofort bei einem Thema irgendwo einordnen kann, ist ja vielleicht ganz hilfreich, so als Journalistin. Ich soll ja einordnen, ne? Deswegen hoffe ich einfach, dass es obsolet wird, ehrlich gesagt.
Gut, dass du einordnest und dass du darin vor allem geübt bist bei deinem Podcast, weil wir wollen gleich einordnen, die Themen der Woche und die Thesen. Und darauf bin ich ziemlich gespannt. Deswegen kommt jetzt unser kleiner Einschub und wir quatschen über die Woche.
Die Themen der Woche.
Jede Woche, um kurz das Konzept zu erklären, stellt ein Redaktionsmitglied von Turi 2, unser prominenter Gast oder unsere prominente Gästin und ich euch jeweils ein Thema und eine These vor, die uns in der jeweiligen Woche besonders beschäftigt haben. Dabei geht es darum, die anderen von der eigenen These zu überzeugen und vor allem ums Diskutieren. Und wie immer hat hierbei unsere Gästin selbstverständlich den Vortritt. Jasmin, welches Thema und welche These hast du uns diese Woche mitgebracht?
Tess, pass auf, ich habe das Thema mitgebracht. TikTok wird das neue Instagram und vielleicht sogar die Zukunft des Streamings. So, das müssen wir jetzt erstmal sacken lassen. Erstmal die erste Frage, habt ihr einen TikTok-Account?
Gute Frage. Man wollte von Markus unbedingt hören.
Ich habe keinen TikTok-Account. Ich habe mal versucht, die App runterzuladen, bin aber schon beim Account einstellen gescheitert. Aber ich gucke mir die Online-Version ab und zu an. Kann es ja, ne? Also ich bin da schon ab und zu mal am Gucken. Da kannst du ja auch frei schauen ohne Account. Und da bin ich schon, ich weiß schon, was das ist.
Du weißt, was das ist. Das finde ich total, das ist gut. Und du, Tess, du hast einen, oder? Ich habe dich letztens auf jeden Fall auf der App gesehen.
Ja, ich finde es auch, also ich muss sagen, ich finde es manchmal ein bisschen kritisch. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist nicht die App, die mich so sehr catcht wie Instagram. Das finde ich irgendwie verstörend, weil ich mir denke, ich bin doch die Jugend, aber bin ich nicht. Anscheinend. Ich bin nämlich nicht Zielgruppe dieser App und das verstört mich. Aber trotzdem, ich habe die App und ich verstehe es so ein bisschen. Und es ist ja auch ganz lustig. Aber ich mag es, auf Instagram zu gehen und da das sortierte TikTok-Arsenal so ein bisschen zugeliefert zu bekommen.
Du magst das quasi kuratiert noch, ja. Okay. Genau. Also zu meiner These. Ich möchte jetzt natürlich nicht wie eine Social-Media-Staubsaugervertreterin wirken. Also ich bin weder von TikTok irgendwie beauftragt oder so. Aber ich beobachte so aus der Sicht einer Nutzerin. Und ohne da jetzt großartig Ahnung von Tech oder Daten zu haben, muss ich sagen, dass TikTok ja im März 2020, ne, da hat TikTok ja einen riesigen Boom erfahren. Da haben sich Millionen Menschen inklusive mir angemeldet. Das war so zu dieser Lockdown-Zeit. Und da sind die NutzerInnenzahlen wirklich extrem in die Höhe geschossen. Und die App wächst richtig, richtig schnell. Es gibt mittlerweile schon sehr reichweitenstarke InfluencerInnen. Und ich habe mir noch mal ein paar Zahlen rausgesucht. Also zum Beispiel im September 2021 hatte TikTok über 1 Milliarde aktive monatliche NutzerInnen. Ja? Und Instagram hatte da 1,2 Milliarden. Also das ist schon ziemlich nah dran. Und ich glaube, wie gesagt, dass es Instagram überholen wird, aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist es so, dass man auf TikTok einfach, also wirklich super guten, halbwegs einfachen Content machen kann. Also ich zum Beispiel, ich schaue einfach jeden Tag in die App, also meistens abends, ne, scrolle ich dann einmal durch, bin im Bett und gucke mir nochmal die neuesten TikToks eine Stunde an. Das ist manchmal sehr gut, manchmal sehr, sehr schlecht, weil man natürlich auch verstörenden Content dort sieht, ohne groß Trigger-Warnings sozusagen.
Und es ist ein Zeitfresser, oder? Wenn du das abends...
Es ist wirklich ein Zeitfresser, also es ist der Wahnsinn. Der Algorithmus ist so angelegt.
Genau, also TikTok wird das neue Instagram, das ist die These.
Genau, und sogar die Zukunft des Streamings, glaube ich.
Ja, das finde ich nämlich, okay, weil das mit dem neuen Instagram sehe ich voll. Ich finde, dass schon Instagram im Gegensatz zu TikTok einfach diese Funktion hat, wie ein Steckbrief zu sein. Also man kann viel mehr, finde ich, in der Bio von sich preisgeben, viel mehr in den Stories. Mir fehlt das irgendwie bei TikTok. Aber anscheinend entwickeln wir uns alle dahin, dass wir das nicht mehr brauchen. Ich brauche es noch. Also deswegen, ich habe wirklich das Gefühl, TikTok, da fehlt mir irgendwas. Ich brauche noch die Instagram-Plattform. Aber des Streamings, das sehe ich irgendwie nicht, weil
Da würde ich sogar sagen, ich glaube auch nicht, also oder sagen wir mal so, ich habe ein bisschen Angst davor, dann meine Videos bloß noch so in TikTok-Häppchen, irgendwie Serien in TikTok-Häppchen sehen zu müssen oder so. Das würde ich jetzt nicht so sehen. Aber ich sehe schon jetzt, dass TikTok einen unglaublichen Einfluss auf die Popkultur hat, ja. Irgendwelche Musikstars werden auf TikTok geboren und es ist auf jeden Fall ein Sprungbrett dann auch in die Langform, ja, in welcher Form auch immer. Und auch für andere Social-Media-Plattformen. Ich persönlich fühle mich ein bisschen zu alt dafür, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber weiß ich, was meine Tochter irgendwann mal macht und ob die Serien auch in 2-Minuten-Häppchen konsumiert. Also.
Ja, also es ist zumindest ja schon so, dass auch die eher traditionelleren Medien ja schon auch drauf gucken und teilweise, glaube ich, auch schon Talents daraus rekrutieren. Ne? Also wir haben zum Beispiel diesen Karim Jamal, falls ihr den kennt, der hat mit sehr, sehr einfachen Mitteln Comedy gemacht, also mit so Requisiten, die sehr genau gebaut sind, aber eben aus, keine Ahnung, Papier, Pappmaché, ein Dönerspieß ist irgendwie eine Person unter einer braunen Decke und der hat jetzt ein Format bei Funk bekommen zum Beispiel. Ja?
Wie gesagt, das mit dem Sprungbrett sehe ich auch total, deswegen würde ich am
Ende. Aber das Streaming, ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass viele Menschen nach der Arbeit dann abends doch eher auf dem Sofa sitzen und 1 bis 2 Stunden nämlich sich in diesem Algorithmus verlieren. Weißt du? Genau. Eher in diesem Algorithmus verlieren und dann nicht mehr auf Netflix die Serie anmachen. Plus TikTok hat ja erstmal 15 Sekunden Videos gehabt, dann 1 Minute und jetzt auf 3 Minuten. Und ich, lieber Markus, könnte mir nämlich sehr gut vorstellen, dass man die Serien, also dass man wirklich Serien auf 10 Minuten macht quasi bei TikTok. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das gut finde, ehrlich gesagt. Ne? Aber ich sehe das total, dass das passieren könnte, weil wir auch alle eine Aufmerksamkeitsspanne haben
auch so
von einem Eichhörnchen.
Formate, ne?
Ich habe das Gefühl, Funk hat da mehrere Formate. Ich glaube nicht, dass man mag Filme und Serien einfach für das, was sie sind. Und entweder keiner guckt das einfach und mag das Format nicht und wir gucken stattdessen irgendwelche kleinen Sketches und Skits. Aber ich glaube, das Ding ist einfach, dass wir uns verlagern, vor allem jüngere Menschen sich verlagern von Netflix auf TikTok, weil wenn ich mit Leuten zusammen Netflix gucke, dann sind wir alle auf Instagram und manche sind einfach auf TikTok, wie zum Beispiel meine jüngere Schwester. Also man kann sich nicht mehr konzentrieren auf Netflix. Ich glaube aber nicht, dass deswegen diese Formate plötzlich umgewandelt werden auf TikTok. Ich glaube, TikTok ist einfach gut für das, was es ist. Und deswegen sehe ich jetzt auch den Punkt mit dem die Zukunft des Streamings. Ja, es ist aber nicht so, meiner Meinung nach, dass jetzt Serienanbieter denken, okay, dann bauen wir Serien in 2 Minuten oder 10 Minuten. Ich glaube, da sind die sich auch zu stolz.
Ich glaube schon, zum Teil ändert TikTok ja schon jetzt die Art und Weise, wie Videos geschnitten werden, auch auf anderen Plattformen. Deswegen, also ich würde, wenn wir jetzt mal zum Voting über deine These kommen, Jasmin, ich würde tatsächlich sagen, Daumen hoch, auch wenn ich es für mich nicht vorstellen kann, aber was in der Generation nach mir passiert oder noch eine weiter, nobody knows und vor allen Dingen, dass die Aufmerksamkeitsspanne immer kleiner wird und die Formate immer kompakter, das ist ja ein eindeutiger Trend. Außer bei Podcasts.
Same from me. Ja, also ich denke auch, also ich will es einfach nicht, glaube ich.
Ja, aber kann ich auch sehen, auch zu. Ja.
Okay. Gut, dann danke dir, Jasmin, für deine These. Weiter geht's mit Markus. Was hast du uns mitgebracht?
Genau, also ich habe uns was mitgebracht zum Thema ARD und ZDF tatsächlich. Und zwar hat Christian Homborg, das ist der Chef von Wikimedia, in der FAZ diese Woche gefordert, dass Wissensinhalte der Öffentlich-Rechtlichen, die dort finanziert, die mit öffentlich-rechtlichen Geldern finanziert sind, auch dauerhaft frei im Netz abrufbar sein sollten. Es geht ihm da vor allen Dingen um die Mediatheken von ARD und ZDF. Da werden ja die Inhalte nach einer gewissen Zeit gelöscht. Und ich würde mich dieser Forderung durchaus anschließen wollen und sogar mit meiner These noch ein bisschen weitergehen wollen. Und zwar den Wunsch nach einer dauerhaften Verfügbarkeit auch unterhaltender Inhalte äußern. Am liebsten auch für deutsche Privatsender. Ein Dienst wie Netflix zum Beispiel, der würde gar nicht auf die Idee kommen, irgendwelche selbstproduzierten Filme und Serien oder Videos nach einer gewissen Zeit wieder zu deplatzieren. Und in den Archiven schlummern Schätze, die absolut nicht vermarktet werden im Moment oder nur in Nischen vermarktet werden. Meine These deshalb, wenn deutsche Sender ihre Archive digital öffnen würden, dann hätten wir die starke deutsche Antwort auf Netflix und Co., die sich die Medienbranche in Deutschland schon seit einem Jahrzehnt ersehnt.
Ja, also ARD-Mediathek ist für mich einfach ein großes Mysterium grundsätzlich. Ich verstehe das, die ganze Strategie dahinter nicht. Und ich verstehe nicht, wieso Inhalte einfach weg sind. Also ich weiß nicht, was ich von den privaten Sendern halte, aber vor allem öffentlich-rechtliche Inhalte sollten weiterhin bestehen. Jasmin, was denkst du denn?
Ich sehe das genauso, ehrlich gesagt. Ich sehe es auch so wie du, dass es ein riesiges Mysterium ist. Es ist so eine kleine Blackbox, die immer wieder schön buffert. So. Kennt ihr den Account ÖR-Memes auf Instagram? Ja, und da ist das halt auch schon so ein Running Gag, ne? Also die ARD-Mediathek vor allem. Ich glaube, dass Markus recht hat. Ich glaube, dass das eine sehr gute Antwort auf Netflix sein könnte. Wobei vielleicht nicht auf Netflix, sondern vielleicht eher so auf Amazon Prime, so qualitätsmäßig.
Aber ja, die haben schon echt auch gute Sachen, auch in der Vergangenheit schon gute Sachen gemacht.
Ja, aber halt nicht so viele.
Genau, partiell. Nein, aber ich glaube, dass du recht hast, Markus, und ich glaube, dass ich mir dann aber auch inhaltlich schon auch ein bisschen weniger Dieter Nuhr zum Beispiel wünschen würde und ein bisschen mehr Karim Jamal oder so.
Okay.
Gut, dann können wir das Voting ja relativ früh machen. Ich wollte noch anmerken, dass ich letztens erfahren habe, die ARD-Mediathek hat keine Suchfunktion und ich glaube, wir müssen vielleicht da auch starten, aber sonst...
Ja. Hat die keine Suchfunktion? Doch. Ich kann
also
das suchen.
Dann ist es ein alte...
Ich suche da. Dann
in
hast du eine
der ARD-Mediathek drin.
Gibt es eine Suchfunktion? Ja, du kannst da suchen. Das gibt,
okay,
es,
dann
es
habe ich eine alte Version genutzt.
Es gibt diese Suchlupe. Doch, der ist ganz sicher. Ich benutze es dauernd, um den richtigen Tatort zu finden.
Okay. Ich gucke dann Fake News.
Damit wisst ihr auch, in welcher Generation ich zu Hause bin. Ne? mit über 14. Oh, ja.
Deswegen kein TikTok. Okay, dann das finale Votum. Von mir kriegst du ein Ja. Jasmin?
Yep.
Okay. Alles klar, freue mich.
Mega. Wir sind uns so einig. Wir müssen uns streiten, Leute.
Tess, du bist dran. Jetzt machen wir Zoff mit Tess.
Okay. Ach, Mann. Okay, also ich möchte heute über etwas sprechen, das euch auf jeden Fall betrifft. Und ich hoffe, dass ich dann ein bisschen bei euch da... einen Punkt treffen kann. Ich möchte nämlich darüber reden, dass wir nicht sicher sind, einfach weil wir unseren Job machen. Das habe ich eben in einem aktuellen Fall nochmal bestätigt gesehen, und zwar bei dem Fall vom RND-Redakteur Imre Grimm, der online bedroht wurde und wie ganz oft bei vielen JournalistInnen mit dem Tod bedroht wurde. Da geht RND jetzt zivilrechtlich gegen vor, und was ich krass finde, ist, dass die Staatsanwaltschaft erstmal die Ermittlungen eingestellt hat, und ich habe da ein Zitat, weil ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung des Beschuldigten nicht angenommen werden kann. Das fand ich ein bisschen krass. Da dachte ich, okay, das ist meiner Meinung nach deswegen von RND ein absolut richtiges und wichtiges Zeichen. Vor allem als migrantisch geprägte Journalistin finde ich das sehr begrüßenswert, weil man grundsätzlich nicht das Gefühl hat, sicher zu sein. Vor allem beim Klima, das ich gerade auf den Straßen sehe, was ich gerade in Deutschland sehe. Deswegen ziemlich gut finde ich die neue Initiative schutzkodex.de. Da verpflichten sich mehrere deutsche Medienhäuser zu einem Kodex, der Maßnahmen zum Schutz von Medienschaffenden enthält. Da steht zum Beispiel, man soll psychologische Betreuung bieten, es gibt die Möglichkeit zur Übernahme anwaltlicher Kosten und zu Personenschutz bei gefährlichen Einsätzen. Also meine These, das Klima wird immer radikaler, immer hasserfüllter gegenüber JournalistInnen. Das ist nicht mehr nur im Netz so, das sehen wir auf der Straße. Das sind gewaltbereite Menschen, die da rumlaufen. Und wir brauchen mehr Schutz, damit wir weiterhin sicher und mit gutem Gewissen arbeiten können. Die Situation auf Straßen, auf Demos, im Netz spitzt sich zu, kein Bock drauf. Also Medienhäuser müssen sich langsam sich und sicher diesen Effort machen. Denn sonst wird dieser Beruf noch unbeliebter und dein Medienhaus, jetzt spreche ich aktiv Leute an, nicht mehr die Anlaufstelle für Nachwuchsgenres wie zum Beispiel mich, weil wir keinen Bock drauf haben. Was denkt ihr?
Auch da muss ich dir einfach leider zustimmen. Also das sehe ich genauso.
Leider.
Natürlich, ja, leider, weil es ein trauriges Thema ist. Ne? Ein trauriges Thema ist, dass es sein muss.
Und als migrantisierte, weiblich gelesene Person sozusagen hat man es da doppelt und dreifach schwer auf jeden Fall und ist doppelt und dreifach Zielscheibe. Deswegen glaube ich auch, es muss da viel, viel mehr geschehen, auch zum Schutz der JournalistInnen, die unterwegs sind, gerade die auch auf Demos unterwegs sind. Und das Klima wird auf jeden Fall schlechter. Was ich mich gefragt habe, ist, ob da auch das Internet eine Rolle spielt in irgendeiner Form, weil ich glaube, dass es ja schon eine gewisse Medienskepsis sozusagen in gewissen Gesellschaftskreisen gab es schon vielleicht immer, aber durch Internet, Telegram, dies, das, Ananas, kann man sich natürlich viel besser vernetzen und darüber austauschen und aufhetzen, als wenn ich jetzt irgendwie in irgendeine Untergrundgruppe in irgendeinem Café gegangen wäre, in keine Ahnung, in welchem Jahrhundert, wovon ich gerade spreche, aber wisst ihr, was ich meine? Und das nimmt natürlich eine total krasse Dynamik an damit.
Ich finde ja, diese Dynamik ist das eine, so. Und dass die Medienhäuser jetzt oder zumindest über die Journalistenverbände und die Gewerkschaften da jetzt was passiert, ist das andere und das ist auch richtig. Aber ich finde es eigentlich ein bisschen krass, dass das überhaupt nötig ist, ja, dass die Medienhäuser selbst sozusagen für die Sicherheit sorgen müssen. Ich glaube ja eigentlich, dass der Schutzauftrag auch für JournalistInnen auf einer Demo, dass das durchaus aus Aufgabe von Staat und Polizei ist. Dagegen erlebt man dann doch das ein oder andere Mal, dass sogar Journalisten dazwischen die Fronten geraten und auch von der Polizei sozusagen, man muss es sagen, in wenigen Fällen, aber es passiert, angegriffen werden, Polizeigewalt erfahren. Das ist der eigentliche Skandal, dass der Staat das nicht mehr schafft und dass die Mediendienste jetzt irgendwie private Muskeln anheuern müssen. Das ist eigentlich ist das nicht richtig, finde ich.
Ja, so. Auch da spielt natürlich rein, dass man ja auch in der Polizei ganz offensichtlich auch ein Rechtsextremismusproblem hat. Also das heißt, man weiß in dem Fall dann vielleicht auch gar nicht, welcher Polizist gerade da mit dir agiert. Ja, also ja, diese Gefahr lauert überall.
Ja, also wobei ich soweit jetzt vielleicht nicht gleich gehen würde. Manchmal ist es einfach schwierig. Also manchmal sind die Situationen, in die Polizisten geraten, in deren Haut will ich auch nicht stecken, egal wes Geistes Kind die jetzt sind. Und da, die stehen ja auch im Feuer in gewisser Weise. Von daher und ich.
Aber danach haben wir ja Bilder gesehen in den letzten Wochen, wo wir gemerkt haben, okay, da ist es nicht mehr so ganz so klar. In Amerika war es sogar noch ein bisschen krasser bei diesem Überfall.
Ja. Über Amerika müssen wir gar nicht geben.
Ich glaube, dass wir hier grundsätzlich so ein internationales Klima sehen, das ein bisschen krasser wird und es manchmal schon ist, dass bestimmte Tendenzen es schwierig machen, sich als Journalistin vor allem, und das meinte ich mir, glaube ich, auch als migrantisch geprägte Journalistin auf so einer rechten Demo, dazu denken, okay, dann muss halt mein Medienhaus mich unterstützen, weil ich weiß nicht, ob ich mich verlassen kann auf den Schutz einer ungeklärten Instanz, wo ich weiß, das sind rechte Polizeichats. Also verstehst du, was gemeint ist?
Das gibt, weiß ich alles. Ne?
Das erhöht es noch,
ist ja auch ein Querschnitt. Polizei ist ja auch ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Von daher wird es da solche und solche geben.
Grundsätzlich stimme ich dir auf jeden Fall zu. Eigentlich sollte es von der Polizei bestimmte Dinge geben. Also man sollte sich schon darauf verlassen, dass man Polizeischutz kriegt. Das stimmt. Ja. Ich finde es aber mega.
Wenn du das kriegst.
Genau, wenn Bushido ist, dann will ich das bitte auch. Warum kriegt Bushido und nicht Jasmin?
Ja, so ist es.
Tess, du bekommst von mir auf jeden Fall den Daumen nach oben, den du jetzt schon seit Wochen, um den du schon seit Wochen bittest, den kriegst du jetzt.
Ist der so lange? Oh Gott, Leute, wie schön. Ja, von mir auch tatsächlich. Aber
siehst
mit einem traurigen Smiley dran.
Ich habe doch gesagt, ich will einen versüßten Tag haben und jetzt habe ich. Die Sonne ist immer noch nicht draußen in Bonn, aber die Sonne ist draußen in meinem Zimmer. Ich freue mich. Ja, gut. Dann nehme ich das jetzt einfach mal so an, freue mich und es geht weiter, Leute. Wir haben die Themen der Woche besprochen. Jetzt geht's zu dir, Jasmin, mit unserem
Unser Gast im Kreuzverhör.
Wow. Mit unserem Kreuzverhör. Und der ersten Frage. Jasmin, wann wachst du morgens auf?
Ich wache auf, wann immer mein Sohn das entscheidet, ehrlich gesagt. Wenn es gut läuft, um 7 Uhr morgens.
Okay, was machst du denn?
Dann schaue ich kurz aufs Telefon, ja, wie man das auf jeden Fall nicht machen sollte und schlurfe. Nein, TikTok ist wirklich für die Abendstunden reserviert. Okay. Ich gucke aufs Telefon und gucke erstmal auf WhatsApp, ob mir jemand geschrieben hat, was auch über Nacht meistens nie passiert, aber ich gucke trotzdem einmal rauf, E-Mails und dann Instagram wahrscheinlich als erstes, ja, ganz schlimm. Und dann schlurfe ich in die Küche und mache mir einen Kaffee und dann bin ich ansprechbar.
Und welches Medien nutzt du dann so als erstes, um zum Beispiel dich zu informieren?
Das Telefon auch. Also ich gucke aufs Telefon.
Nee, ich meine so, also von zum Beispiel Zeitungsmedien oder YouTube. Ne?
Ja. Medienmarken? Nee, ja. Also ich informiere mich wirklich, also ich habe ja mein Instagram und so weiter auch so eingestellt, dass ich halt auch darüber Nachrichten bekomme. Also ich gucke dann auf Instagram einfach, was sind die Nachrichten, was ist gerade krass an der Timeline und Twitter, ja.
Welche Medien sind für dich grundsätzlich die wichtigsten? Was sind deine Hauptinformationsquellen? Instagram tatsächlich oder?
Das kommt drauf an, für was. Genau, für Popkultur ist es Instagram aktuell und ansonsten Politik und so weiter ist es Twitter. Ja, also da habe ich etwas so eine gesammelte Timeline von Dingen und Informationen.
Welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht sozusagen? Nutzt du nicht mehr?
Ich muss ehrlich sein, Clubhouse, ehrlich gesagt.
Hey! Aber dann hat es sich ja sehr lange. Also wenn es zuletzt runtergerutscht ist, ist krass.
Nee, ich habe das jetzt extra für euch, ehrlich gesagt, nochmal runtergeladen. Ich hatte mich gelöscht, weil ich war am Anfang dabei und war bei den legendären Talks. das war schon sehr, sehr informativ und unterhaltsam. Vor allem als Arafat hier seinen Talk hatte,
das war geil.
Erinnere ich mich noch dran. Das war Legende, ja, das war wirklich eine Legende. Und dann hat es mich aber so ein bisschen verloren, ehrlich gesagt, weil es wirkte immer so ein bisschen, als würde ich quasi in irgendeine Küche kommen, wo drei Leute sprechen und ich weiß gar nicht, warum ich denen jetzt zuhören sollte, bin wieder rausgegangen. Deswegen ist es runtergerutscht. Und natürlich Facebook. Also das mache ich wirklich nur noch aus Gewohnheit auf. Muss es immer so einmal links im Tab offen haben. Einfach nur so für mich als Gewohnheitstier. Aber ich gucke wirklich gar nicht mehr drauf. Es sei denn, mir schreiben Verwandte aus der Türkei irgendwie in Caps Lock irgendwie Nachrichten. Dann gucke ich nochmal rein. Ja.
Du hast ja Islamwissenschaften studiert. Und ich habe mich echt gefragt, was deine Motivation war, dich für dieses Fach zu entscheiden.
Einfach Interesse, ehrlich gesagt. Also ich hatte lange mit mir gehadert. Ich bin ja auch so ein Mensch, ich habe irgendwie schon in vielen Sachen gearbeitet. Ich habe auch mal beim Film gearbeitet, ich habe mal beim Fernsehen gearbeitet, ich habe gekellnert, also ich habe viele verschiedene Berufe schon gemacht. Da haben wir es wieder mit dem Random. Und ich hatte nicht so diese ganz klare Linie vor mir und habe dann aber mich sehr interessiert einfach für die damaligen Diskussionen. Ja, es gab da viel Kopftuchdebatten und keine Ahnung, also was man ja heutzutage leider immer noch hat teilweise. Und Islamwissenschaft ist eigentlich ein Soziologiestudium, so wenn man so will. Also ja, ich habe viel gelesen, es gab wenig Zahlen, das war ganz gut für mich. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Genau, und ich habe einfach mich dafür interessiert. Ich habe es jetzt im Nachhinein, ehrlich gesagt, noch fast gar nicht in meinem Beruf verwendet. Ich finde aber auch nicht,
dass man das muss. Das wollte ich nicht erfragen, also weil das Ding ist ja, dass bei solchen Themen es immer schwierig ist, sensibel zu berichten. Viele kritisieren auch, wie verschiedene Medien damit umgehen. Zum Beispiel Thema Kopftuchdebatte. Also hast du nicht das Gefühl, dass du vielleicht sensibler bist, was in die Redaktion mitbringst?
Das auf jeden Fall, aber ich glaube, das bin ich schon auch so aufgrund meiner Herkunft, weißt du, wie ich meine? Ich weiß gar nicht, ob jetzt das Studium sozusagen da mich noch sensibler für gemacht hat. Das Studium hat mich aber auf jeden Fall gelehrt, anders zu denken und irgendwie anders an Themen ranzugehen. Also besonders so Themen wie Orientalismus und so weiter, das habe ich auf jeden Fall im Studium gelernt, ja. Und auch die Islamwissenschaft an sich ist ja auch halbwegs selbstkritisch, zumindest in meinen Kursen gewesen. Und ja, das fand ich eigentlich ganz gesund.
Ja, das klingt gut. Okay.
Ich empfehle das.
Würdest du aber auch empfehlen, diesen Beruf auszuüben, für den du dich dann entschieden hast mit diesem Studium? Also würdest du empfehlen, zum Beispiel deinem Sohn oder mir als Nachwuchs, ich kann ja noch rausflüchten, das mit dem Journalismus durchzuziehen?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade dir, man braucht ja auf jeden Fall solche Stimmen, genau wie dich, Tess. Und ich meine das natürlich todernst. Nee, also natürlich, auf jeden Fall. Ich bin mir auch sicher, dass du deinen Weg sehr gut gehen wirst. Und Islamwissenschaft, ob man das jetzt machen muss als Journalistin, ja, doch, vielleicht ist das ganz hilfreich. Aber man kann auch jedes andere Soziologiestudium machen. Also oder Literaturwissenschaft. Also ich glaube, man muss auf jeden Fall nicht unbedingt Journalismus studieren, um Journalist zu werden. Das kann ich sagen.
Oder Deutsch und Geschichte, so wie ich.
Also. Oder Deutsch und Geschichte. Oh, Deutsch. Hattest du Germanistik?
Ja, ich hatte Germanistik, aber ich habe es nicht zu Ende gemacht insgesamt.
Oh, sehr gut. Wie lange hast du das denn gemacht?
Bis zur Zwischenprüfung.
Okay, ich habe es ein Semester ausgehalten tatsächlich auch mal. Habe ich ein Semester angefangen und das war vor meiner Islamwissenschaftszeit und okay. Bin verzweifelt. Ich dachte, das ist LK Deutsch, aber es war viel gemeiner.
Es ist was anderes, es ist viel gemeiner, wenn du Linguistik und so einen Quatsch machen musst. Ja. Halt
Morpheme, ja.
Lass uns über FOMO sprechen, Jasmin. für mich als jemanden, der mit diesen Abkürzungen nicht aufgewachsen ist. Was ist FOMO?
FOMO ist, soll ich dir nochmal die, soll ich das nochmal sagen, was das heißt? FOMO heißt Fear of Missing Out. Also die Angst, etwas zu verpassen. Und FOMO ist ein Podcast, ein Spotify Originals Podcast, der Nachrichten macht, 6 Tage die Woche, für eine Zielgruppe von Gen Z ja, bis Boomer. Also ich finde, da kann jeder reinhören. Das sind immer 5 bis 6 Minuten, je nachdem. Wir haben immer 3 Themen, manchmal auch 4. Und wir gehen alle News durch, die man im Internet vielleicht verpasst haben könnte oder die auch viel in den Timelines waren. Also genau, das ist ist wie ein Querschnitt durch einmal dein durch deinen Internet-Feed
quasi. Kannst du jetzt schon prognostizieren, was wir hier heute Freitagmittag 12 Uhr durch verpasst haben?
Ihr werdet sicherlich verpasst haben, dass zum Beispiel der Rapper Kanye West ein neues Album angekündigt hat. Das soll im Februar 2022 kommen und hat auf Social Media Wellen geschlagen. Ansonsten, was noch? Ja, vielleicht, ich sehe nur, dass Kachelmann trendet auf jeden Fall auf Twitter.
Also das spielt auch eine Rolle bei dir, was so auf Twitter trendet dann
was
tatsächlich.
Was auf Twitter trendet, genau, was viel geteilt oder was ich viel in der Timeline hatte, was gesellschaftlich relevant ist, all das. Also es ist wirklich ein Querschnitt von Politik bis Tech-News, Popkultur, alles, was man eben so wie beim Swipen durchs Telefon findet.
Was, Tess, ganz kurz eine Nachfrage habe ich, dann kannst du sofort. Wie viel Einfluss hast du darauf, was in deiner FOMO-Sendung tatsächlich gemeldet wird?
Also eigentlich zu 100%, ehrlich gesagt. Also vielleicht 99. Aber wir sind eine Redaktion und wir haben eine sehr, 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 sehr große Themen-Longlist. Also da sind sehr viele Themen für den Tag drauf. Und im Endeffekt wählen wir danach aus, was wir glauben, was für unser FOMO-Publikum relevant sein könnte. Und oder was ich auch als Host sehr fühle als Thema und darüber auch meinen, da kommen wir wieder zum POV, also zum Point of View, darüber erzählen kann.
Bist du denn?
Ich dann auch das letzte Wort, wenn es sein muss, ja.
Und die Zielgruppe sind tatsächlich Leute wie du in deinem Alter oder wollt ihr vor allen Dingen auch Jüngere ansprechen?
Leute wie ich in meinem Alter oder auch sehr, sehr gerne jünger. Also eigentlich ein bisschen jünger. Ich bin ja vom Kopf her 12, deswegen passt das ganz gut.
Ja. Dann bist du genau in der Zielgruppe für TikTok.
Immerhin. Ganz genau, deswegen funktioniert das für mich so gut, Leute. Ja, das ist für mich die App.
Ich fand das wirklich total spannend, dass du dich vor allem als Journalistin informierst auf Instagram und Twitter. Das würden manche, glaube ich, gar nicht so sagen, weil man ja doch irgendwie, vor allem als Journalistin, als Journalist, an diese sehr prestigiösen oder sehr großen Zeitungen und die großen Medien irgendwie sich daran orientieren soll. Welche Rolle spielt denn zum Beispiel Gedrucktes in deinem Leben, also Zeitungen?
Gedruckt ist wirklich nur noch in Form von Büchern, sage ich ganz ehrlich. Also ich habe keine Zeitung oder so, die ich lese. Und in meinem Feed sind ja natürlich auch große Medien. Ne? Also ich habe ja auf Twitter auch einen Artikel von Zeit oder vom Spiegel oder so, wo ich dann einfach raufklicke. Ich meine nur, dass die Quelle, wo ich das hernehme, einfach mein Telefonfeed ist. Aber trotzdem informiere ich mich auch über die großen Markennamen.
Ja. Sind Bücher nicht noch deutlich altbackener als Zeitungen? Es ist ja so das Urprintmedium, ne?
Ja, bestimmt. Ja. Bücher sind noch altbackener. Ich finde aber, das ist einfach nochmal ein anderes Genre und das ist eine andere Handlung, die sich da vollzieht. Also ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt meines Tages ich mich mit einer Zeitung und Kaffee irgendwo hinsetzen würde. Also wenn ich mir Zeit für ein Buch nehme, das ist auch schon sehr, sehr selten, muss ich zugeben, dann mache ich das irgendwie in der Badewanne oder wenn ich wirklich gar nichts anderes zu tun habe. Aber sonst scrolle ich auf dem Handy im Bus, auf dem Weg irgendwo hin oder beim Kaffee trinken, aber diese umständliche große Zeitung ausblättern, würde bei mir jetzt nicht passieren, nee.
Tess hat mir aufgeschrieben, dass du mal ein Buch schreiben möchtest selbst. Worum wird es dann da gehen?
Tess, woher weißt du das?
Recherchiert. Das ist irgendwo geschrieben. Gesagt oder geschrieben, ja. Ich glaube, es war bei den Medien 30 unter 30.
Ja, guck mal. Ja, das stimmt, genau. Und was war deine Frage nochmal? Entschuldigung, Markus.
Worum wird es dann gehen? Worüber würdest du schreiben wollen?
Ich würde gerne einen Roman schreiben, ehrlich gesagt, und dabei von eigenen Dingen schreiben und eine Figur alles erleben lassen, was ich erleben habe. Ich kann da gerade so mittel viel zu sagen, weil ich da gerade in Arbeit bin quasi. Ach. Deswegen, genau, also drücken wir mal die Daumen. Genau, aber das.
Hast du schon einen Verlag und so? Also ist schon alles in trockenen Tüchern? Ist,
oder? Nee, eben nicht. Aber vielleicht hört der Verlag ja zu und entscheidet sich. Genau, es ist quasi etwas in einer Art Brutstätte bei mir, aber es ist noch bei keinem Verlag. Und ich würde da viele Themen beschreiben. Auch TikTok kommt aber vor.
Okay. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt.
Wie oft würdest du sagen, schaust du täglich auf dein Handy? Hast du vielleicht auch die Stats, wie viel Zeit von deinem Tag es einnimmt?
Oh, ich habe keine Stats. Ich klicke die sofort weg, wenn die montags um 9 kommen. Der Wochenbildschirmbericht bin ich sofort, bitte nicht, bitte weg. Es ist viel zu viel. Also das ist mir wirklich klar. Ich habe das jetzt auch über die Feiertage gemerkt. Da hatte ich mal Twitter jetzt, ich habe es auch immer noch nicht mehr auf dem Handy, sondern nur noch per Browser, also per Desktop, per Laptop an. Das hat schon sehr, sehr gut getan, muss ich ehrlich zugeben. Gleichzeitig tut es halt aber auch immer gut, dabei zu sein. Es ist ja auch eine Verbindung zur Außenwelt, gerade jetzt, ne, in den Zeiten, in denen wir leben, ist das für mich ja, sehr hilfreich, aber auch natürlich kann sehr schnell toxisch werden. Deswegen, man muss immer aufpassen. Aber ich verbringe viel zu viel Zeit im Internet.
Also deinem Sohn kannst du dann nicht glaubwürdig verklickern, dass die Medien böse sind und er nicht mehr am Laptop sein darf.
Nee, das, also da bin ich auch wirklich, also das glaube ich auch nicht, dass in, wann wird er ein Handy haben, keine Ahnung, in 10 Jahren, 8 Jahren, ich weiß es nicht, ne, dass ich dann da sagen kann, nee, komm. Also man muss natürlich einen guten Umgang damit lernen, ne, also ich achte jetzt auch darauf, dass ich nicht die ganze Zeit am Handy hänge, wenn ich mit ihm irgendwie natürlich Zeit verbringe, das ist klar, ne, aber trotzdem wird er ja sehen, es findet einfach so viel statt, auch viel zu viel. Ich habe heute wieder gelesen, irgendjemand hat ein Selfie in irgendeinem Gebirge in den USA gemacht und ist dabei runtergefallen und ist gestorben. Ja, es ist halt, ja, der Algorithmus zum Beispiel auch von TikTok ist ja darauf designt, dass wir da alle so lange drin bleiben. Und mich hat es eben total gecatcht. Für mich ist es auch für meine Arbeit natürlich sehr, sehr wichtig. Und wenn ich wirklich mal abschalten will und in den Ferien, dann mache ich wirklich auch mal Detox. Aber du hast das ja mitbekommen, auch auf Instagram-Test, da habe ich dann auch irgendwie 3-mal gesagt, ich mache jetzt einen Detox, ich gehe jetzt mal weg von Instagram. Und dann war ich einfach 2 Tage später wieder da. Also ich stehe da auch total zu meinem Scheitern.
Grundsätzlich begleitet dich Instagram und dein Instagram-Feed ja so ein bisschen auch, oder kann man sich da durch dein Leben klicken. Was wäre dir zu privat für Social Media aus deinem eigenen Leben?
Ich weiß nicht, ob wirklich etwas zu privat wäre oder ob etwas zu privat erzählt ist. Wisst ihr, was ich meine?
Ich verstehe.
Also es gibt sozusagen Dinge, die ich nicht teilen möchte aus bestimmten Gründen. Da geht es, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt über Mental Health sprechen, ja, oder also mentale Gesundheit, da gibt es vielleicht Themen, die ich nicht teilen möchte, die mich betreffen. Aber vielleicht gibt es etwas, was ich von mir teilen kann auf eine bestimmte Art und Weise, dass es a, politische Relevanz hat oder gesellschaftliche Relevanz hat und Menschen da etwas mitnehmen können für sich. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob etwas zu privat ist. Alles das, was zum Beispiel auch jetzt kommt mein Sohn wieder ins Spiel oder andere Menschen, die in meinem Umfeld sind, nicht möchten, dass ich es teile. Das ist obviously zu privat. Aber es gibt eigentlich kein Thema, finde ich, was man nicht anschneiden kann. Kommt immer darauf an, wie und wie verletzlich man sich macht.
Total spannend, weil ich glaube, wir sind uns da relativ ähnlich in der Denke, aber Markus wird es wahrscheinlich komplett anders sehen, oder? Also wahrscheinlich gibt es da richtig viele Themen, die zu privat sind.
Ja, also ich habe jetzt, also tatsächlich, also als ich mit Facebook angefangen habe, irgendwie, das war auch ganz spät, erst 2011, da habe ich dann auch irgendwie noch ganz unwissend Fotos von mir und meiner Tochter gepostet. Mhm. Das mache ich inzwischen überhaupt nicht mehr. Es ist alles gelöscht und alles weg, weil man dann irgendwie kritischer drüber nachgedacht hat irgendwann. Ja. Ansonsten benutze ich diese ganzen Netzwerke und alles, was ich nach draußen spiele, tatsächlich nur noch mit beruflichem Kontext. Also das ist ein privates Mitteilungsbedürfnis, habe ich gar nicht mehr.
Ja, dann hast du vielleicht einfach auch ein gutes Leben. Nein, also ich muss sagen, die Fotos.
Nee, viel Arbeit.
Auch, ja. Na, ich auch, aber die Arbeit ist auch viel auf Social Media und Social Media kann sich auch wie Arbeit anfühlen tatsächlich. Also das ist auch so ein Punkt, ne? Aber mit den Fotos muss ich dir zustimmen. Also das mache ich auch so, dass ich meinen Sohn jetzt zum Beispiel nicht zeige, aber bin auch nicht kritisch, wenn andere das machen oder so. Also das finde ich, ehrlich gesagt, ist jeder Person.
Genau, muss jeder für sich, muss jeder echt für sich selbst wissen, wie er es macht. Ich habe mich irgendwann mal entschlossen, das nicht zu tun und das darf meine Tochter dann später selbst machen, wenn sie dann Facebook haben darf irgendwann.
Macht
wenn
Sinn.
Wenn sie 27 ist.
Facebook wird bis dahin wahrscheinlich irgendwie der Duden Brockhaus sein oder so. Also irgendwie so ganz.
Oder das, was dann halt gerade in ist, ne? Also irgendwas wird es ja geben, wo man sich selbst produzieren kann, auch wenn meine Tochter dann 27 ist in.
Da sagst du aber was mit sich selbst produzieren. Das war ein interessanter Take, den ich letztens gesehen habe, auch auf Twitter. Quatsch, auf TikTok, da ist auch wirklich, was ich auch wirklich bedenklich finde, ist diese Art, wie man sich produziert die ganze Zeit. Das merke ich bei mir auch. Also, dass man auch, wie gesagt, viele private Dinge, die man erlebt, auch sofort abgleichen will auf Social Media und sich so ein bisschen produziert für eine Art Audience. Und in diesem TikTok wurde gesagt, seid doch froh, wenn ihr nicht immer ein Publikum habt. Also ein Leben ohne Publikum ist auch vollkommen okay. Und das hat mir zu denken gegeben, weil ich dachte, krass, ich weiß gar nicht, in wie vielen Momenten ich noch wirklich denke, dass ein Leben ohne Publikum wirklich okay ist.
Okay. Same hier. Und was ich witzig fand, Markus, ist, du meintest, zu viel Arbeit und deswegen ist gar keine Zeit für Social Media. Für junge Nachwuchsjournalisten oder Menschen, die irgendwas in den Medien machen möchten, in meinem Alter, vielleicht auch so ein bisschen älter, da ist es Teil des Berufs. Nicht nur so wie bei Jasmin, sondern so bekommst du Chancen. Ja. Also wenn Leute wissen, klar, dass du existierst auf Instagram, kriegst du diese Chancen erst. Deswegen, es fühlt sich absolut an wie ein Beruf, aber gleichzeitig, total spannend, was du meintest, Jasmin, man hat das Gefühl, man muss performen und manchmal passieren Momente, die ich total witzig finde. Wo ich mir manchmal denke, boah, hätte ich jetzt schon gern aufgenommen. Ach, schade, dass ich die Kamera gerade nicht anhatte. Aber das Ding mit sozialen Medien ist aber auch, ne, man wird angreifbarer. Es gibt Daten online, Leute wissen, dass man existiert und bestimmte Menschen wollen dann vielleicht auch einen Hate-Mail schicken, Hate-Nachrichten schicken, können vielleicht sogar die Adresse rausfinden. Ziemlich blöder, kranker Scheiß. Jetzt kommen unsere 7 Sätze zum Beenden. Also einfach kurz einen Schluss finden für die Sätze, die wir dir vorlesen. Als erstes, meine größte FOMO ist...
meine größte FOMO ist,
also
zu viel FOMO zu haben.
Okay, gut, dass du dann, gut, jeden Nachmittag gibt es eine neue Folge FOMO.
Ich meine nicht meinen Podcast, sondern ich meine im Leben Sachen zu verpassen. Also meine größte FOMO ist die FOMO selbst.
Okay, zum Einschlafen höre ich?
Oh, ich höre ASMR-Content, ehrlich gesagt.
Kurz Erklärung, ASMR ist, wenn Leute ganz nah ans Mikro gehen und dann solche ganz komischen.
Viele finden es unangenehm. Oder Entspannungsübung. Manche finden es mega unangenehm, manche finden es total gut. Das kommt immer darauf an, wie das Gehirn angelegt ist, glaube ich. Und da gibt es dann so Entspannungsübungen.
Ja. Mein Sohn nennt mich?
Mami.
Oh. Auf meiner TikTok-Startseite?
Soll ich mal nachgucken? Auf meiner TikTok-Startseite ist bestimmt irgendein Witz über Männer.
Okay.
Ich weiß nicht.
Hater sind?
Dornige Chancen.
Oh Gott.
Humor ist für mich?
Das einzige Mittel im Leben, um durchzukommen.
Instagram öffne ich um?
Nachrichten zu schauen und zu shoppen.
Welchen Traum willst du dir noch erfüllen? Unsere 3 typischen Autofragen.
Ich habe sehr, sehr, sehr viele Träume tatsächlich. Also wie gesagt, das eine ist das Buch schreiben. Ich würde gerne mal ein Drehbuch auch schreiben. Ich weiß nicht, ich würde gerne mal nach Indien reisen. Ganz viele habe ich.
Was willst du am Tag deiner Beerdigung als Überschrift über deinen Nachruf?
Bei Turi 2 lesen, muss es da richtig heißen. Tess war kurz weg.
Ja, sorry.
Sie war eine von uns.
Gut, danke dir, liebe Jasmin.
Können wir dir zusagen?
Es war eine super coole Folge, auch sehr lang. Es tut mir sehr leid. Für dich, für alle. Oh, aber ich glaube, die Leute, die uns zugehört haben, haben dir gerne zugehört. Also danke dir, lieber Markus. Nachdem wir so ein bisschen diskutiert haben, kurze Frage: Was nimmst du aus der heutigen Folge für dich mit?
Dass ich jetzt doch nochmal TikTok eine Chance gebe.
Okay. Jasmin, was nimmst du für dich mit?
Ich nehme für mich nochmal mit, dass ich ein bisschen Social-Media-Pause machen sollte ab und an.
Okay, Und ich gehe auf TikTok. Ich muss endlich Teil meiner Generation werden. Ich danke euch beiden sehr für das heutige Gespräch und euch lieben ZuhörerInnen dafür, dass ihr dabei wart und eingeschaltet habt. Mich hört ihr in der nächsten Woche auf jeden Fall wie immer wieder mit einem Gast aus der Turi 2 Redaktion und unserer Gästin Miriam Karsch. Neben unserer Gästin haben wir dann übrigens noch eine Überraschung für euch. Also hört unbedingt nächsten Freitag wieder in eine neue Folge vom Turi 2 Clubraum ein. Und noch ein Hinweis in Turi 2 Sache. Unser Kollege Björn Cieslik hat BR-Intendantin Katja Wildermuth getroffen und mit ihr einen Podcast und ein Video aufgezeichnet. Es geht da um mobiles Arbeiten, den Spardruck in der ARD und um Diversität. Hier mal so ein kurzer Vorgeschmack, damit ihr auf jeden Fall reinhört.
Wir haben viele, viele Jahre, und das gilt nicht nur für den Bayerischen Rundfunk, doch vergleichsweise homogen rekrutiert. Mit bestimmten Bildungswegen, bestimmten Voraussetzungen. Wir sind gerade dabei, unser Volontariat zu öffnen für Leute, die auch kein Hochschulstudium haben. Wir haben Programme wie zum Beispiel unser junges Content-Netzwerk Funk, ein Puls-Talente-Programm, wo ausdrücklich Quereinsteiger gesucht werden. Das heißt, Vielfalt kann man organisieren, man muss sie aber auch organisieren. Sie stellt sich nicht von selber her. Das Allerwichtigste ist, dass die Kolleginnen und Kollegen innerhalb des Senders Vielfalt nicht als eine Pflichtübung, sondern als eine echte Bereicherung verstehen. Und ich glaube, das höre ich inzwischen an jeder Ecke.
Und ihr hört nächste Woche hoffentlich rein. Boah, was eine Überleitung. Danke. Ja. Danke für den Talk. Das ganze Gespräch erscheint am Sonntag bei Turi 2 als Video im Podcast. Wir würden uns freuen, wenn ihr reinhört. Das war jetzt erstmal genug. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Turi 2 Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12 Uhr.